Die Jahreslosung 2020 heißt, ihr habt es sicher auch schon gelesen, mehrfach: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glaube und Unglauben wird hier gleichzeitig zum Ausdruck gebracht. Einer glaubt und einer glaubt nicht. Eine auf den ersten Blick sehr paradoxe Aussage, aber die wird natürlich verständlich, wenn man sieht, dass vor diesem Unglauben eine Bitte steht. Hilf meinem Unglauben. Und wer eine solche Bitte ausspricht, der glaubt schon. Der glaubt schon, dass eine solche Bitte erhört wird und dass seinem Glauben geholfen werden kann. Also wer so bittet, der hat einen schwachen Glauben, der hat Zweifel, der hat Enttäuschungen und dadurch ist der eigene Glaube getrübt. Aber er will nicht in seinen Zweifeln bleiben und er will sich auch nicht in seinen Enttäuschungen vergraben. Er will, dass die Zweifel überwunden werden und dass die Enttäuschungen geheilt werden. Er will, dass der schwache Glaube gestärkt wird. Deswegen diese Bitte, hilf meinem Unglauben, und die Bitte selber drückt schon Glauben aus. Einen schwachen Glauben, einen angefochtenen Glauben, aber einen Glauben. Gut, das sind jetzt einige sehr allgemeine Bemerkungen zu dieser etwas abstrakten zu dieser paradoxen Formulierung, hilf meinem Unglauben, ich glaube. Aber es ist vielleicht sinnvoll und hilfreich, wenn wir mal genauer ansehen, woher dieses Wort kommt, aus dem Neuen Testament, aus dem Markus-Evangelium. Und deswegen lese ich mal diesen Abschnitt vor, aus dem diese Jahreslosung, diese Formulierung entnommen worden ist. Das ist die Geschichte von der Heilung eines jungen Mannes, der unter Epilepsie gelitten hat. Also ich lese vor aus Markus 9, die Verse 17 bis 27. Einer aus der Volksmenge antwortete Jesus: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht: O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater: Wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte: Von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns, hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hier ist von einem Vater die Rede. Ein Vater, der leidet. Es ist nicht das eigene Leiden, es ist das Leiden seines Sohnes. Und das halte ich für wichtig in diesem Text. Da schreit nicht einer, hilf meinem Unglauben, weil er selber leidet, weil er selber Zweifel hat, sondern weil sein Sohn leidet. Dieser Sohn ist Epileptiker, so können wir sagen, wenn wir das Krankheitsbild vor Augen haben, das hier sehr realistisch beschrieben wird. Es ist auffällig, dass es dreimal beschrieben wird. Also dem Verfasser, dem Markus, war das offenbar sehr wichtig, sehr genau zu beschreiben, wie dieses Leiden aussieht. Also er bekommt Anfälle, er fällt ins Wasser manchmal, ins Feuer, er weiß nicht, was er tut, und niemand konnte ihm helfen. Auch die Jünger Jesu konnten ihm nicht helfen. Und das ist erstaunlich. Jesus hat seine Jünger ausgesandt, so lesen wir einige Kapitel vor dieser Stelle, und er hat den Jüngern die Macht gegeben über unreine Geister, also auch die Vollmacht, eine Krankheit zu heilen wie die der Epilepsie, in der man damals die Wirkung eines bösen Geistes gesehen hat. Aber die Jünger waren offenbar nicht dazu in der Lage. Ihr Glaube war zu schwach, und das muss Jesus enttäuscht haben. Er sagt, o du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Dahinter steht die Frage, warum habt ihr so wenig Glauben? Die Jünger wussten, dass sie mit dieser Frage gemeint waren. Könnten auch wir damit gemeint sein? Warum haben wir so wenig Glauben? Obwohl nach den Worten von Jesus der Glaube Berge versetzen kann, Berge der Hoffnungslosigkeit, der Niedergeschlagenheit, Berge der Sorge und der Skepsis. Ich komme auf diese Frage zurück, die auch an uns gerichtet sein kann. Aber zunächst mal wollen wir uns den Vater ansehen. Dieser Mann muss verzweifelt gewesen sein und er war enttäuscht von den vielen Heilungsversuchen, zuletzt auch enttäuscht von der Hilflosigkeit der Jünger. Jetzt hört er, dass Jesus im Dorf ist. Na und, könnte sich der Mann gesagt haben, ich erwarte nichts mehr. Es bleibt doch alles beim Alten. Ich bin oft genug enttäuscht worden. Lasst die Leute doch zusammenlaufen, wenn dieser Wanderprediger kommt. Mögen die anderen glauben, dass er Wunder tut? Ich glaube das nicht. Aber diesen Unglauben konnte sich der Mann einfach nicht leisten. Denn er hat seinen Jungen vor Augen und deshalb kann er es sich nicht leisten, in einer distanzierten Skepsis und in Zweifel zu verharren. Was diesen Mann innerlich umtreibt, ist das Elend seines Sohnes. Und das lässt ihn jede Skepsis vergessen, zu der er allen Grund hätte. Können wir uns eine skeptische Distanz zu Jesus leisten? Einen Unglauben, der sich verschließt im selbstgemachten Gehäuse von Zweifeln, von Vorbehalten, von kritischen Einwänden und Zweifeln an seiner Botschaft? Ich meine nein. Sofern wir uns öffnen für das Elend um uns herum. Und das ist eine erste Erkenntnis, die, so meine ich, wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Wenn wir sensibel sind für das Leid dieser Welt, dann können wir uns den Unglauben nicht leisten. Dann müssen wir bitten, hilf meinem Unglauben. Helga und ich haben vor wenigen Tagen den Film gesehen, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Ich weiß nicht, ob er das auch gesehen hat. Ein sehr empfehlenswerter Film. Er zeigt, wie eine Familie, die Familie des Literaturkritikers Kerr, 1933 aus Deutschland fliehen musste. Also der Vater hat rechtzeitig mitbekommen, es ist ihm mitgeteilt worden, dass er auf einer Todesliste stand, sobald Hitler an der Macht ist. Und er konnte also kurz vorher noch nach Prag fliehen, hat dann die Familie nachgeholt. Und gut, und jetzt ist die Familie in der Schweiz. Vater, Mutter und zwei Kinder, darunter die 5-jährige Anna, soweit man das in diesem Film sehen kann. Und Anna hat Spielzeuge zurücklassen müssen bei dieser Flucht, unter anderem eben auch das rosa Kaninchen, Stofftierchen. Die Familie ist in der Schweiz und da bekommt sie, so wird es in diesem Film gezeigt, Besuch von einem Freund aus Berlin. Und dieser Mann erzählt, was geschehen ist nach der Machtergreifung. Verhaftungen, ein guter Freund der Familie ist verhaftet worden. Er hat unter einer unmenschlichen Folter gelitten und dann Selbstmord begangen. Das sagt dieser Freund der Familie und er spricht auch mit Anna, mit dem kleinen Kind. Und dann kommt dieser Satz, Anna, sagt der Freund, du musst immer an das Gute glauben. Anna, hör gut zu, du musst immer an das Gute glauben. Der Freund sagt, du musst. Und was er zu Anna sagt, kann er auch zu uns sagen, wir müssen immer glauben. Warum? Weil wir sonst verzweifeln würden. Weil wir jede Energie verlieren würden, um etwas gegen das Unheil, gegen das Leiden und gegen das Böse dieser Welt zu tun. Weil wir trostlos leben würden, weil diese Welt keinen Trost hätte ohne Glauben. In der letzten Nummer der Wochenzeitschrift Die Zeit gab es eine lange Seite mit dem Titel Was gibt uns Trost? Und so, ich darf das so ein bisschen einflechten, das ist mir noch kurz jetzt in Erinnerung, was ich da gelesen habe. Was gibt uns Trost? Und da wird die Frage gestellt, gibt uns die Philosophie Trost? Trost der Philosophie, ein altes Thema. Und da wird gesagt, ja, die Philosophie gibt uns Trost. Denn sie vermittelt den Glauben an die letztliche Sinnhaftigkeit des menschlichen Lebens. Und diese Überzeugung, dieser Glaube an die letztliche Sinnhaftigkeit des menschlichen Lebens vermitteln uns zeitübergreifende Texte, welche Cicero zum Beispiel, Shakespeare, also bei Shakespeare hätte ich meine Zweifel, aber gut, das wird so gesagt. Also zeitübergreifende Texte vermitteln uns also diese Überzeugung, alles ist letztlich irgendwo sinnvoll. Daran müssen wir glauben, damit wir einen Trost im Leben haben. Und jeder braucht irgendwann mal Trost. Und auf der gleichen Seite kommt da ein indischer Schriftsteller zu Wort. Und er sagt, dass er glaubt an ein unvergängliches persönliches Selbst als Teil eines kosmischen Selbst. Sehr abstrakt. Also man kann das auch anders formulieren. Ja? Man kann sagen, das kosmische Selbst, das Unvergängliche, ist Gott. Aber er spricht natürlich nicht von Gott, denn wer also in einer aufgeklärt sich verstehenden Welt angenommen und akzeptiert werden will, der darf nicht religiös reden, der muss also verfremdet reden. Und deswegen spricht er vom kosmischen Selbst, dessen Teil wir sind, unser persönliches Selbst. Also gut, Gott hat uns geschaffen, können wir sagen, wir gehören zu ihm, aber das ist alles zu fromm und so will jemand natürlich nicht sagen. Aber gut, hier wird der Glaube angesprochen als Glaube an einen größeren Zusammenhang, einen größeren Sinnzusammenhang, Glaube an ein kosmisches Selbst, ein unvergängliches Selbst, ich gehöre zu ihm und das gibt mir Trost. Wenn man einen solchen Glauben nicht hätte, so kann man da herauslesen, dann wäre das eine seelische Selbstverstümmelung. Wer diesen Glauben nicht hätte, der würde sich der seelischen Kräfte berauben, die man braucht, um im Leid dieser Welt, auch im eigenen Leid, nicht unterzugehen und um sich nicht unterzukriegen lassen vom Unheil, das diese Welt durchdringt. Unglauben kann man sich nicht leisten, wenn man nicht seelisch verkümmern will und zum Zyniker in dieser Welt werden will. Gut, und nun sagt, ich darf zurückkommen auf diesen Film, was der Freund der Anna sagt, du musst glauben, du musst an das Gute glauben. Das ist ein Appell. Ein Appell eines arreligiösen Humanisten an sich selbst. Du musst glauben und ich muss glauben. Der Freund kennt niemand, den er bitten kann, hilf meinem Glauben. Aber wir kennen einen, den wir bitten können. Und das ist meine zweite Erkenntnis aus diesem Text. Wir müssen uns nicht selbst einen Glauben an das Gute einreden, sondern wir können den um Glauben bitten, dem wir alles Gute verdanken. Es geht hier nicht um einen Appell, meine Selbstüberwindung, meine seelischen Kräfte, die ich aktivieren muss, um irgendeinen Glauben aufzubringen. Nein, es geht darum, dass wir bitten können, bitten dürfen. Und ich habe den Eindruck, also das ist eine dermaßen große Erleichterung, ja, dass wir nicht uns selber verkrampfen müssen bei dem Bemühen, uns selber irgendwie einen Glauben einzureden an das ewige, gültige, letztlich gültige, sinnvolle, das kosmische Selbst oder was auch immer. Nein, dass wir bitten können. Eine solche Befreiung von einem verkrampften Bemühen, sich selber Glauben anzureden. Also, wir können bitten. Und eben dieses Bitten ist ein Zeichen von Glauben. Ich möchte zurückgreifen auf das, was die Judith letzte Woche sagte. Sie sprach vom Weinstock und den Reben. Und das wichtige Thema für sie war, also wir werden aufgefordert zum Bleiben. Bleibet an mir. Denn wir sind schon eingepflanzt am Weinstock. Wir müssen uns nicht selber einpflanzen. Wir sind es, wenn wir Jesus die Mitte unseres Lebens sein lassen. Und wenn wir bitten, hilf meinem Unglauben, dann bringen wir unseren Willen zum Ausdruck, am Weinstock zu bleiben. Wir müssen uns da nicht einpflanzen, wir bleiben damit. Und diese Bitte ist angesichts des eigenen Leids und des Leids in dieser Welt notwendig, lebensnotwendig. Es ist notwendig, damit wir nicht verzweifeln, damit wir nicht an der Sinnlosigkeit dieser Welt zugrunde gehen. Wer so bittet, hilf meinem Unglauben, der will, dass aus einem zaghaften Glauben ein stabiler, ein starker Gottesglaube, ein belastbarer Gottesglaube wird. Der will, dass sein Glaube nicht zusammenbricht, wenn die eigenen Erwartungen nicht in Erfüllung gehen. Wer so bittet, hilf meinem Unglauben, der weiß, dass er seinen Glauben nicht selber stärken kann, sondern dass er auf den Zuspruch von Jesus angewiesen ist. Können wir in diese Bitte einstimmen? Lass meinen Glauben wachsen, lass ihn fester und belastbarer werden. Oder begnügen wir uns mit einem schwachen Glauben, einem kleinen Funken an Glauben? Ich denke, so viel Bescheidenheit wäre hier nicht angemessen. Es geht hier nicht um eine Höherentwicklung zu einem Glaubenshelden. Es geht auch nicht um das Anfachen eines fanatischen Feuers. Diese Bitte, hilf meinem Unglauben, zielt überhaupt nicht auf eine Perfektionierung der eigenen Religiosität. Wenn wir den Zusammenhang sehen, in dem diese Bitte geäußert wird, also diese Geschichte im Markus-Evangelium, dann geht es vielmehr um die Sorge für andere. Es geht um die Sorge für leidende Mitmenschen und um die Sorge für eine leidende Welt. Unsere Welt braucht Menschen, die standfest sind im Glauben, die belastbar sind, um die Lasten anderer mittragen zu können und die nicht der Illusion erliegen, sie könnten das Heil der Welt selbst herbeiführen und die auch frei sind von Zynismus derer, die in dieser Welt nichts anderes sehen als die Zufälle einer leeren Evolution. Ein Vorzeige-Atheist des letzten Jahrhunderts, Bertrand Russell, wusste einmal zu sagen, der Mensch ist das Ergebnis einer zufälligen Ansammlung von Atomen. Alle Mühen der Epochen, all die Hingabe, all die Inspiration, alle Klarheit des menschlichen Geistes sind bestimmt, in dem umfassenden Tod des Solarsystems ausgelöscht zu werden. Basta. Ausgelöscht zu werden. Und einer der Nachfolger von Bertrand Russell, Richard Dawkins, teilt uns mit, dass der Mensch nichts anderes sei als eine Maschine zur Weitergabe der Gene im Evolutionsprozess. Ich frage, können wir uns diesen Zynismus angesichts des Leids in unserer Welt leisten? Der naturalistische Atheismus der Herren Russell und Dawkins kann niemals zur Nächstenliebe motivieren, nicht zum Mittragen der Lasten anderer, nicht zur Hoffnung auf eine bessere Welt. Die von diesen Herren beschworene Evolution kennt keine Hoffnung. Können wir uns, so frage ich, diese Hoffnungslosigkeit, diesen Unglauben leisten? Ich meine, die Frage beantwortet sich von selbst. Unsere Welt braucht Menschen, die sich illusionslos den Realitäten stellen und zugleich die Hoffnung haben, eine Hoffnung haben, die durch nichts in dieser Welt zerstört werden kann. Mit anderen Worten, unsere Welt braucht Menschen, die glauben und deren Glauben stark und belastbar ist, nicht um der eigenen religiösen Perfektion willen, sondern weil ihnen das Wohl ihrer Mitmenschen am Herzen liegt. Unsere Welt braucht Menschen, die angesteckt worden sind von der Kraft des auferstandenen Christus, entzündet vom Heiligen Geist, um anderen den Weg der Befreiung zu zeigen, der Befreiung von Schuld, von Versäumnissen, Versagen und Sinnlosigkeit. Unsere Welt braucht Menschen, die glauben. Und deshalb sollten Christen wachsen in ihrem Glauben und sollten unbescheiden bitten, hilf meinem Unglauben. Ein Beispiel, in dem besonders deutlich wird, dass es hier nicht nur um den eigenen Glauben geht, sondern um einen Glauben, der zur Hilfe wird für andere Menschen, ist eine Frau, von der ich kurz etwas sagen möchte. Ich kenne die Ute seit vielen Jahren, Ute Trautwein. Ich habe sie als Studentin kennengelernt. Sie hat Medizin studiert und hat den Wunsch gehabt, Missionsärztin zu werden. Darin hat sie ihre Berufung gesehen, von Jugend an. Also so wie Albert Schweitzer wollte sie mal leben und arbeiten am liebsten in Afrika. Also hat sie Medizin studiert, in den Semesterferien in einem Krankenhaus in Afrika mitgearbeitet und sich in einer Missionsgesellschaft für den Dienst auf dem sogenannten Missionsfeld registrieren lassen. Und dann wurde sie krank. Es war eine rätselhafte Krankheit. Kein Arzt konnte diese Krankheit einordnen. Es war so schlimm, dass sie kaum sich mehr bewegen konnte, nichts mehr machen konnte, natürlich auch nicht mehr weiter studieren konnte. Sie war völlig arbeits- und studienunfähig. Und sie hat sich damals gefragt, ist das nun das Ende meiner Berufung? Und menschlich gesehen war es das Ende ihrer Berufung. Dass sie jemals als Ärztin in einem afrikanischen Land arbeiten können würde, war völlig aussichtslos. Aber die junge Frau, die Ute, hörte damals nicht auf zu glauben, auch wenn ihr Glaube sehr schwach war. Und obwohl sie sich gegen massive Zweifel behaupten musste, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war auch die Bitte dieser Frau und Gott hat diese Bitte erhört. Allmählich hörten die Schwächeanfälle auf, sie wurden seltener, sie konnte wieder arbeiten, sie konnte ihre Facharztausbildung abschließen und nach einigen Jahren ist sie tatsächlich nach Tansania ausgesandt worden, wo sie heute in einem Missionskrankenhaus arbeitet, in einigen zeitlichen, mit größeren zeitlichen Abständen bekomme ich ihren Newsletter aus diesem Krankenhaus und ich kenne keine anderen Newsletter aus Afrika, die so humorvoll sind. Also da beschreibt sie, also wie die Spritzen nicht da sind, wie die Spritzen nicht rechtzeitig bestellt worden sind, wie nichts funktioniert, es ist nicht so pünktlich, nicht so gut geordnet, wie wir das wollen und sie hat eine unglaubliche humorvolle Art, also das irgendwie zu akzeptieren und ihren Glauben nicht zu verlieren. Das heißt, ihre Hingabe in diesem Krankenhaus einer anglikanischen Kirche in Tansania. Also das war ein kleiner, schwacher Glaube in diese Frau. Aber aus diesem schwachen Glauben ist ein starker Glaube geworden, der dazu sie befähigt hat, auch anderen zu helfen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gott wird diese Bitte erhören. Und wenn er sie erhört, wird jeder, der so betet, lernen, dass er mit dieser Bitte nie ans Ende kommt. Nie wird er in seinem Glauben an den Punkt kommen, an dem er nicht mehr auf den Zuspruch Gottes angewiesen ist. Nie wird er, solange er auf dieser Welt lebt, die Erfahrung machen, dass alle Zweifel hinter ihm liegen. Das Wachstum im Glauben zeigt sich eben auch daran, dass wir immer deutlicher erkennen, wie sehr wir auf den Zuspruch Gottes angewiesen sind, und diese Bitte äußern müssen, hilf meinem Unglauben. Also was sagt uns die Jahreslosung, was sagt uns die Geschichte vom Vater und dem epileptischen Sohn in Markus 9? Wir können uns einen erwartungslosen Unglauben nicht leisten, wenn wir nicht gleichgültig am Leid unserer Welt vorbeigehen wollen. So wenig wie sich der Mann in unserer Geschichte eine erwartungslose Skepsis leisten konnte angesichts des Leids seines Sohnes. Und wir wissen, dass der Glaube an den dreieinigen Gott nie selbstgenügsam ist, sodass wir zufrieden sein könnten mit einem Kleinglauben. Zufrieden ohne die Erwartung, dass Gott mehr mit uns vorhat, als wir für möglich halten. Wir können immer bitten, hilf meinem Unglauben, hilf meinem schwachen Glauben. Und wir wissen, dass der Glaube an den dreieinigen Gott uns hilft, fähig macht, uns Trost zuspricht. Trost, den wir brauchen, um angesichts der Sinnlosigkeit dessen, was wir häufig vor Augen haben, bestehen zu können. Nicht unterzugehen, nicht selber unterzugehen, nicht selber zum Zyniker zu werden, nicht selber uns in Skepsis und Zweifel zu vergraben, sondern mit aufrechter Haltung durch diese Welt zu gehen und das tun, was Gott von uns getan haben will. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese Bitte hat immer eine große Verheißung.